Das Ergebnis, das Bild der Italienwahl macht nicht wirklich froh. Da sind viele alte Männer mit Schoßhunden, aber kaum Frauen und Junge. Und vor allem keine, die dem Land wirklich eine Perspektive aufzeigen kann. Auch die EU kann's nicht. Italien am Tag danach. Gast von Susanne Brunner ist Massimo Agostinis, unser Mann in Rom.
Das Tagesgespräch.
Heute Morgen gibt es hier in den Zeitungen vor allem ein Thema, und das ist Italien, und da heisst es Blockade, Sackgasse, Italien sei unregierbar. Massimo Agostinis, sehen das die Leute zu Rom wirklich so dramatisch, wie wir hier und auch die EU das sieht?
Nein, sie sehen es nicht so dramatisch. Vor allem nicht, wer älter als 20 ist, der hat ähnliche Situationen schon ein paar Mal erlebt. Aber klar, wenn man mit den Leuten redet, dann sagt man, ja, jetzt müssen wir halt schauen, wo es angeht. Aber es ist nicht die grossen Titel und die grosse Angst, wo wir da oben, weiter oben im Norden jetzt das Gefühl haben, dass das angebracht sei. Die Zeitungen allerdings, die Kommentare, die sind schon ein bisschen besorgter. Die sagen, ja, wer weiss, jetzt müssen wir schauen, wie die Finanzmärkte reagieren und wie kommen wir aus dem ganzen Schlamassel raus. Wir müssen bis in einem Monat einen neuen Staatspräsident gewählt haben. Mit den Verhältnissen, die jetzt im Parlament gerade herrschen, wird das sehr schwierig.
Wir haben am Freitag ist der Massimo Rocchi im Tagesgespräch gewesen, der Komiker, Satiriker, und er hat das auch versucht, die Mentalität zu erklären, und hat gesagt, eigentlich Italiener, Italienerinnen festlegen auf lange Zeit, das ist nicht so ihre Stärke, so ci vediamo, man kann doch einfach wieder wählen. Wie haben Sie das Wahlverhalten erlebt?
Ich habe im Vorfeld von diesen Wahlen mitbekommen, dass sehr viele Leute wahnsinnig wütig sind auf die Politiker und dass sie vor allem die Leute, die so wütig sind, der Beppe Grillo gewählt haben, einfach weil sie wissen, dass das ganze System von den alten Parteien durcheinander bringt. Viele haben eigentlich gewusst, dass, oder gedacht, der könnte ein sehr gutes Ergebnis machen und dass das eine richtige Erschütterung ist. Jetzt ist das Resultat da, es ist eine grosse Erschütterung. Der eine oder der andere, der verschreckt ab dem Resultat, aber alles in allem ist es wirklich das, was die Leute auch haben wollen.
Also Wut einerseits, aber die Realität von vielen Leuten ist ja, sie müssen den Gürtel enger schnallen, wie in vielen Ländern in der EU, vor allem in südlichen Ländern, aber vielleicht gar nicht mehr, sie wissen vielleicht gar nicht mehr, warum sie das machen oder wo das hinführt, wo das Licht am Ende vom Tunnel ist.
Das ist auch ein Grund, warum der Beppe Grillo so gross und so gut abgeschnitten hat. Man hat unter Mario Monti, wo man ja sehr sich gefreut hat, zuerst, wo der an die Macht gekommen ist, vor etwas mehr als einem Jahr. Man hat so die Nase voll von Silvio Berlusconi. Man hat den Mann gefeiert. Und alles, was der Mario Monti eigentlich gemacht hat, sind die Steuern erhöht und vor allem immer bei den Gleichen, nämlich bei den Schwächsten. Ein ähnliches Phänomen wie in Griechenland. Und die Leute, die Schwächsten, die haben jetzt quasi heimzahlt, indem sie Mario Monti quasi heimgeschickt haben mit einem sehr schlechten Resultat und indem sie den Beppe Grillo gewählt haben, der gegen die EU ist, respektive sehr kritisch ist. Und man hat auch noch ein bisschen Berlusconi dafür gewählt, weil auch der behauptet, er würde einen ganz anderen Kurs gegenüber der EU fahren.
In Griechenland hat man es ja erlebt, auch dort hat es Patt gegeben, man hat nicht genau gewusst, wie weiter. Man hat dort gesagt, dass sie negieren oder einfach nicht wollen sein, wie es eigentlich um das Land steht. In Brüssel hat man auf Vernunft in Italien gehofft und Vernunft wäre wahrscheinlich der Monti gewesen. Aber hat der Monti je erklärt, warum man spart, was eigentlich Perspektive ist von dem für den Kleinen?
Er hat gesagt, nach einer Zeit von grossen Opfern kommt dann quasi das Wachstum wieder zurück. Jetzt ist es aber so, dass die Opfer, die er verlangt hat, die sind derart gross gewesen und vor allem in so kurzer Zeit derart wuchtig eingeschlagen bei jedem Einzelnen. Das Benzin ist offen, Gaspreis ist offen, einfach alles ist aufgegangen, die Steuern sind aufgegangen, die Unternehmer, die können fast nicht mehr, die haben 60% von ihrem Gewinn abladen an den Staat. Das alles hat dann dazu geführt, dass die Leute einfach wie gefunden haben, so viel und alles auf unseren schmalen Schultern und die grossen, die Parteien, die sind davor gekommen, dort hat man nicht gespart, man hat bei den grossen, man hat bei ganz vielen anderen Sachen, vor allem die, die eine starke Lobby haben, die hat man in Ruhe gelassen und bei den Schwächsten, auf die ist man losgegangen.
Der Finanzminister von Frankreich hat gesagt, das ist so etwas wie ein Denkzettel, respektive man muss jetzt einfach irgendeine Wachstumsperspektive aufzeigen den Leuten, sonst sei Italien oder bleibe Italien kein Einzelfall. Was soll Italien mitnehmen jetzt? Ich meine, was soll die EU mitnehmen aus dieser Wahl jetzt?
Es ist so, wenn man die Realität in Italien anschaut, dann, oder wenn man das auch ein bisschen mit Beppe Grillo schaut, dann sieht man, ihn haben viele Junge gewählt. Nicht nur, aber sehr viele Junge haben ihn gewählt. Und die haben ihn gewählt, weil er sagt, die EU-Politik, die ist falsch. Das muss ein anderer sein. Und die Jungen haben ihn gewählt, weil sie sagen, genau, wir müssen zahlen für die Versäumnis, für die Fehler von früher, von unseren Vätern, von unseren Grossvätern, die das Zeug können veranstalten in Zusammenarbeit mit den internationalen Banken, die Italien immer grosszügig Kredit gegeben haben und unter den Augen von der ganzen Europäischen Union, die ja eigentlich gewusst hat, was da unten, nicht nur in Italien, sondern auch in Spanien, in Griechenland alles passiert. Und die Jungen haben jetzt gefunden, warum soll die ganze Rechnung mehr zahlen? Weil die Jungen, das sind die, die hier in diesem Land nichts mehr zu lachen haben. 36% sind arbeitslos.
Hat denn der Beppe Grillo auch gesagt, wer die Rechnung soll zahlen?
Nein, das ist natürlich das Problem von ihm. Der Beppe Grillo ist nicht ein wirklich seriöser Politiker. Er ist Populist. Er hat ganz viele kleinere, einzelne Ideen, wo das Land nicht aus dieser Situation rausbringen. Wenn er sagt, Grundlohn, ein Minimalgrundlohn für alle, dann ist das zwar eine nette Vorstellung und eine nette Idee, aber wie das gezahlt werden soll, da schweigt er sich völlig.
Und links oder rechts, dort hat er sich ja auch nicht festlegen, was würde er jetzt für eine Rolle spielen, jetzt, wo es darum geht, eine Art Regierung zu bilden?
Das ist noch schwierig abzuschätzen, weil bis jetzt hat er noch kein Wort gesagt. Er sitzt bei sich daheim in seiner Villa und hat gestern Nacht erklärt, er würde jetzt Kamillentee trinken und sich zudecken. Er sei sehr müde. Das ist nicht gerade ein politisches Programm. Man weiss von ihm nicht viel, was er machen wird. Und ich nehme allerdings nicht an, dass die alten Parteien gross auf ihn zählen. Er hat immer gesagt, er würde mit denen überhaupt nicht zusammenarbeiten. Das heisst, die alten Parteien, Berlusconi, Bersani und vielleicht noch Mario Monti, sie Gruppierung, die werden sich zusammenraufen müssen, um quasi aus dieser Situation rauszukommen, wo man jetzt da drinnen ist. Also vielleicht möglicherweise eine grosse Koalition zu bilden.
Also auch ohne konkretes Programm oder ohne Lösungsvorschlag hat man Beppe Grillo glaubt oder viele Junge haben ihm geglaubt. Sie haben auch gesagt, Silvio Berlusconi, der hat ein grossartiges Wahlresultat eigentlich gemacht. Ich kann mich an einen Echo-Beitrag erinnern, wo sie Massimo Agostinis einmal gemacht haben, wo sie gezeigt haben, dass sich auch Italiener für ihn schämen. Ist heute auch Kopfschütteln zu Rom oder Leute, die sagen, oh Dio, jetzt ist wieder der Berlusconi, mischt da wieder mit?
Ja, es gibt Leute, die schütteln über ihn den Kopf. Das sind einige, das sind vielleicht viele, das ist vielleicht sogar die Mehrheit. Aber man darf nicht übersehen, er hat fast 25% Stimmen geholt. Das heisst, ein Viertel von dem Land findet Berlusconi immer noch gut. Und wenn man so ein bisschen schaut, warum, dann hat das einerseits damit zu tun, dass er den Leuten versprochen hat, die unbeliebte Immobiliensteuer oder Mario Monti hat müssen einführen, damit das Land nicht zusammenkracht unter der finanziellen Last. Er hat versprochen, die ihnen zurückzuzahlen, allen Italienern. Und er hat auch quasi in Aussicht gestellt, dass wenn er gewählt wurde, dass dann die Steuerfahnder weniger hart gegen die Steuerhinterzieher würden vorgehen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Die Hälfte von den Italienern, das sind Steuerhinterzieher. Das heisst, die haben gesehen im Silvio Berlusconi einen Garant quasi, damit sie so weitermachen können. Weil heutzutage ist in Italien zumindest bei einem gewissen Teil der Leute die Überzeugung da, Steuern zahlen, das muss ich nicht. Und man hat sogar das Gefühl, man sei im Recht mit dieser Haltung.
Und damit kommt er offenbar schon an. Er ist Jahrgang 1936. Er hat ein Gesicht wie eine Maske. Er macht von den blödsten Frauenwitzen, die ich schon gehört habe. Also das er punktet einfach mit einem Versprechen, oder was ist es denn?
Nein, ja, mit einem Versprechen einerseits, oder Silvio Berlusconi ist ein komplexes Wesen. Er ist einerseits ist er in den Fernsehstationen ist er sehr präsent, er hat etwas wahnsinnig Überzeugendes, er hat etwas sehr Warmherziges, er hat etwas Charismatisches. Ich habe ihn zwei, drei Mal von nachher erlebt und habe gesehen, wie der Mann anzieht, der hat etwas, wo man quasi wie alles fast kann vergessen rundum, was er alles an Falschem gemacht hat. Das ist das eine. Er hat dann aber eben, wie gesagt, auch, er spricht gewisse Leute an, die möchten, dass Italien so bleibt, wie es ist. Das sind die Konservativen, die mir nicht Steuerhinterzieher sind, sondern die sind einfach konservativ, die können nie links wählen. Und das heisst, die haben rumgeschaut und gesehen, auf der rechten Seite, da gibt es niemand anderes, es gibt nur Silvio Berlusconi, also ich habe mir die Nase zu und wähle den trotzdem.
Er ist ja auch ein Medienmogul, er besitzt Fernsehsender, Zeitschriften und so weiter. Das ist sicher ein Vorteil bei den Wahlkämpfen. Also auf jedem Kanal, wo man einschaltet, kommt der Berlusconi.
Das ist so. Allerdings haben alle Politiker zu allen Fernsehkanälen Zugang gehabt. Also auch die Linken haben beim Berlusconi seine Sender können senden und umgekehrt. Ich glaube, das wird ein bisschen überschätzt. Natürlich kann der Berlusconi bei seinen Sendern einfacher drauf und er kriegt ein paar Minuten mehr. Aber es ist heute so auch ein bisschen, und das ist ein bisschen der Journalismus in ganz Europa, wenn ein wichtiger Politiker rum ist und der sagt irgendetwas und wenn es noch der grösste Blödsinn ist, ein offenes Mikrofon findet man immer. Das ist auch in der Schweiz ein bisschen so gesehen. Christoph Blocher hat auch immer überall offene Mikrofone gefunden, wie sinnvoll oder weniger sinnvoll seine Vorschläge auch immer gewesen sind. Das ist, glaube ich, ein bisschen Defekt vom europäischen Journalismus.
Es liegt offenbar am Alter der Männer, weil was mir jetzt auch in diesem Wahlkampf aufgefallen ist, es sind lauter alte Männer. Der Berlusconi ist eben jetzt der 77, der Mario Monti ist 70, der Beppe Grillo, der die Jungen anspricht, ist 64 und das Küken ist der Pierluigi Bersani mit 61. Wo sind die Jungen? Warum hat es keine in der Politik?
Italien ist eine Gerontokratie. Italien wird von alten Leuten, vor allem Männern, regiert. Das sehen Sie, wenn Sie an den Gericht schauen, das ist bei den Universitäten so, das ist in den Parteien so. Die Jungen, die werden die Hunde behalten, die müssen wahnsinnig lang warten, bis sie endlich zum Zug kommen. Und wenn sie endlich zum Zug kommen, dann sind sie eben auch nicht mehr so ganz jung. Das ist das System Italien, das alt ist. Und weil es so alt ist und weil es so viel blockiert ist, gehen auch vor allem gut Ausgebildete, verlassen das Land in den letzten 5-6 Jahren, jedes Jahr etwa 50 bis 70.000 Jungakademiker. Also durch einen riesigen sogenannten Brain Drain im Gang von Italien in Richtung andere europäische Länder. Das heisst, Italien, das halb bankrotte Italien, finanziert die Akademiker für den Rest Europa.
Frauen habe ich vor allem gesehen im Einsatz als schöne Fernsehmoderatorinnen oder die, die die Ballone gehalten haben für die Kandidaten. Und die sind einfach auch nie dumm. Die haben gar keine Chance.
Die haben wenig Chancen, das ist so. Man sieht allerdings auch hier, ist Italien immer ein krasseres Beispiel, aber es ist eigentlich mehr Ausdruck von einem gesamteuropäischen Phänomen. Die Frauen beklagen sich in ganz Europa, dass ihre Anliegen nicht mehr so wahrgenommen werden oder nicht mehr so ernst genommen werden wie noch vor 10 oder 20 Jahren. In Italien ist das einfach noch viel stärker. Das hat auch mit dem Machismus zu tun, der hier vorhanden ist, der stark verbreitet ist. Es hat aber auch mit dem Überlebenskampf zu tun. Heute kommen die Italiener, ab der dritten Woche haben sie grösste Mühe, über die Runde zu kommen. Sie haben kein Geld. Die grosse Last liegt dann häufig auf den Frauen. Sie haben ein Kind, meistens nur noch ein Kind, nur einen Job, vielleicht einen zweiten Job, einen dritten Job, die Eltern, die sie noch pflegen. Und da bleibt dann nicht mehr so viel Platz, um sich noch gross einsetzen für Frauenanliegen, auch wenn das nötig wäre.
Über einen haben wir jetzt noch nicht gross geredet, und das ist eigentlich der Sieger im Abgeordnetenhaus, das ist der Pierluigi Bersani. Wer hat für ihn gestimmt?
Das ist der harte Block, der links ist, wo der Partito Democratico immer darauf zählen kann, was auch immer die Parteileitung veranstaltet, mehr oder weniger. Der hat keine neuen Wähler können holen, der hat einfach quasi sich können auf seinen alten Block, seine 25%, ist er. Das sind die, die ihm die Stimme gegeben haben. Das ist etwa eine ähnliche Stärke, wie die Sozialdemokratie in vielen anderen europäischen Ländern auch hat.
Ich komme nochmal auf den Anfang zurück. Also alle sind irgendwie besorgt, dass Italien jetzt unregierbar ist. Gleichzeitig ist ja auch der Eindruck, in keinem anderen Land gibt es so häufig Neuwahlen wie in Italien. Es ist wenigstens ein Eindruck, den man hat. Und offenbar, es hat seit 1945 25 Regierungschefs gewesen. Und ich glaube, die wiedergekommen sind, die hat man nicht einmal gezählt. Deutschland zum Vergleich hat nur 8 gehabt. Wenn man jetzt das anschaut, Massimo Agostinis, wie schlimm ist denn jetzt die Situation?
Also seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute ist das so. Italien hat sehr viele Regierungswechsel gehabt. In den letzten 10 Jahren, 12 Jahren ist Italien allerdings ein eher stabiles Land gewesen. Es hat in diesen 12 Jahren 3 Regierungen gehabt. Silvio Berlusconi ist 2x5 Jahre dran gewesen, 1x Die Linke 2 Jahre. Also das unstabile Italien ist so eigentlich nicht mehr instabil. Aber was ist? Die italienische Politik ist wahnsinnig zerstritten. Wenn man aus der Schweiz nach Italien kommt, dann ist man erschüttert, wie heftig sich dort Politiker jeweils aufs Dach gehen, in den Fernsehsendungen, in den Zeitungen, und wie aufgrund von dieser heftigsten Diskussion, von diesen unglaublichen Streit, wo sich die hier einmal in der Öffentlichkeit leisten, es auch nicht verwundert, dass links und rechts nie oder sehr selten zu Kompromiss kommt.
Von den Siegern hat man eigentlich noch nicht viel gehört, oder auch nicht von den Verlierern, respektive von allen. Von Berlusconi hat man noch nicht viel gehört, oder gar nicht, und von Bersani nicht. Trotz dem Kamillentee hat sich nur der Beppe Grillo jetzt einmal zu Wort gemeldet. Was passiert denn jetzt?
Jetzt muss mit mir Journalisten, die ja nicht Zugang haben direkt in die Parteizentrale, man die alle so ein bisschen stochern. Man geht eigentlich davon aus, also stochern im Nebel. Man geht jetzt eigentlich davon aus, dass der PD, das dürfte so sein, weil er die stärkste Partei ist im Abgeordnetenhaus, vom Staatspräsident Napolitano den Auftrag kriegt, eine Regierung probieren zu bilden. Und da gibt's dann verschiedenste Varianten. Möglicherweise, dass sich der Partito Democratico mit den Grillos zusammentut, mit den Grillini besser gesagt. Ich halte das für eher ausgeschlossen. Das werden die Grillini nicht machen. Die werden sich nicht, schon kaum sind sie gewählt, mit den alten Parteien hier anfangen rumklüngeln. Ergo, geht's wahrscheinlich eher in Richtung, dass sich der Partito Democratico mit dem Berlusconi, seinem Popolo della Libertà, vielleicht auch noch mit Mario Monti, seinen Leuten, auf ein minimalstes Programm einstellt. Zum Beispiel eine Wahlreform, und dass man dann wieder heimgeht und die Italiener neu wählen mit einem neuen Wahlgesetz.
Sie sprechen jetzt auch Wahlreform, das ist etwas, wo jetzt alle wieder davon reden. Also es ist zu kompliziert, um wahrscheinlich erklären, genau wie das System funktioniert, aber im Abgeordnetenhaus gibt es 630 Sitze und die Mehrheit hat automatisch 340 von denen. Also die haben gerade die Sitze, absolute Mehrheit so, oder wählen kann man ab 18. Dann der Senat, der hat 315 Sitze, verteilt nach der Bevölkerung der Regionen. Und wer vorne liegt, kommt mindestens 55% der Sitze einer Region über. Das heisst, es ist eigentlich so eine Mehrheiten orientiert oder begünstigt Mehrheiten. Warum jetzt ein neues Wahlrecht?
Weil die Linke historisch in Italien aus eigener Kraft nie die Mehrheit gewinnen mit dem System, weil sie einfach schwach ist. Und der Silvio Berlusconi hat das 2006 das Wahlgesetz eingeführt. Der das Wahlgesetz geschrieben hat, das war ein Berlusconi-Mann, einer von der Lega Nord, hat selber davon gesagt, das ist eigentlich eine Schweinerei, das Gesetz, das ich hier geschrieben habe, weil es eben dafür sorgt, dass die Linke kaum je wird, auch wenn sie prozentmäßig recht stark ist, aber sie wird es nie können schaffen, das Land können richtig zu regieren, sowohl in der Abgeordnetenkammer als auch im Senat. Hinzu kommt, denn das ist ein zweiter Punkt, der Silvio Berlusconi, der ja gerne alles selber bestimmen hat, noch dafür gesorgt, dass die Parteichefs bestimmen, wer auf der Liste an welcher Stelle wo den kandidieren. Also es ist nicht wie bei uns zum Beispiel in der Schweiz, wo die lokalen Parteien sagen, wir hätten gerne den Nationalrat aus dem Dorf X und aus seiner Stadt XY, wo dort kandidieren, sondern es wird von oben ab diktiert. Mit der Folge, dass die Parlamentarier, die dann gewählt sind, die sind natürlich in Berlusconi, aber auch in Bersani so dankbar, dass sie einfach alles machen, was die wollen, und sicher nie ein eigenes Hirn einschalten. Und die Leute können auch nicht kumulieren und panaschieren, das ist völlig ausgeschlossen. Also das macht, dass die Leute eigentlich nur können die Liste, so wie sie vorgegeben ist, von den Parteichefs einwerfen und sonst keine einzige Wahl haben. Und das stört sehr viele Leute, wie sie sagen, ich möchte den einen oder den anderen, der auf dieser Liste ist, streichen, weil ich kenne den, der taugt nicht.
Der Teil, der leuchtet mir ja noch ein, und das andere mathematisch einfach, weil eigentlich hat man ja den Eindruck, dass Mehrheiten werden ja begünstigt mit dem Wahlgesetz, das Italien jetzt hat. Also die Partei, die am meisten hat, die hat automatisch 340 Sitze im Abgeordnetenhaus. Und trotzdem sagen Sie, Massimo Agostinis, die Linke, die hat nie eine Chance zum Regieren.
Sie hat sehr schlechte Chancen zu regieren, weil sie den Senat nicht bekommt, weil dort ist das absolute Mehrgut nach Regionen. Und die Regionen, die wählen in so kleineren Räumen, denken sie mehr lokaler. Und dort kommt dann mehr das Konservative führen. Das heisst, dass wenn die Bürgerlichen nur ein bisschen stärker sind als die Linken, dann haben sie sofort eine Riesenmehrheit pro Region. Und wenn man das dann zusammenrechnet, dann gibt es das eben den Effekt, dass die Linke im Senat kaum je wird können, richtig gut regieren. Regieren, respektive eine gute Mehrheit zusammenbringen.
Gut, das leuchtet mir jetzt ein. Jetzt, wieso sollten die anderen Parteien dann für eine Wahlreform sein, die den Linken würde helfen?
Es ist nicht gesagt, dass das nächste Wahlgesetz der Linken automatisch muss helfen muss. Es muss einfach ein bisschen neutraler sein. Die Parteien werden das wahrscheinlich machen, weil wenn sie es nicht machen, wenn sie sich jetzt einfach auf eine grosse Koalition einigen und möchten ein bisschen an der Macht bleiben, dann kann man sich vorstellen, dass der Berlusconi und der Bersani, dass die Koalition ohnehin nicht allzu lange wird heben. Dann fliegt alles auseinander und der Beppe Grillo hockt dann im Nacken und kann dann sagen, oder kann dann wieder rumschreien und sagen, seht ihr, die Alten, die haben einfach wollen hier rumklüngeln und möglichst lange noch an der Macht und an den Honigtöpfen bleiben. Und wenn es dann wieder eine Wahl gibt, dann gewinnt, das ist befürchtet, der Grillo nicht nur 25%, sondern gerade 40%. Und die anderen können dann definitiv einpacken.
Und dann hat der Grillo plötzlich eine Mehrheit? Also dann hätten wir eine Regierung Grillo?
Das ist das, was er immer sagt, das will er. Ich halte das für eher ausgeschlossen. Aber je nachdem, wie die alten Parteien, wie lätt sie agieren, wer weiß, ob das nicht plötzlich doch auch noch möglich wird. Man darf nicht vergessen, Italien ist in seiner Geschichte immer ein Politlabor für ganz Europa.
Jetzt nehmen wir an, es wäre Beppe Grillo, der plötzlich würde Italien regieren mit seinen Leuten. Was würde sich für die Leute verändern? Kann ich dann einfach sagen, so, fertig, jetzt müssen wir nicht mehr so sparen, wie das irgendwie die EU diktiert und überhaupt, wir brechen jetzt mit allen alten Privilegien, es gibt ein neues Italien. Wie realistisch, was ändert sich realistischerweise im Alltag der Leute?
Ja, das ist sehr in die Zukunft geschaut. Also ich glaube, wenn jetzt der Grillo tatsächlich an der Macht wäre und wenn er da könnte in beiden Kammern eine Mehrheit haben, dann würde er wahrscheinlich mit den unsäglichen Parteienfinanzierungen aufhören. Die Parteien werden richtig geschwemmt mit öffentlichen Geldern. Er wird sicher die Zahl der Parlamentarier sofort reduzieren. Er wird sicher die riesigen Löhne der Parlamentarier abschränzen. Er wird sicher so die Sachen können erfüllen, weil er die Mehrheit hat, weil er das auch immer versprochen hat. Und das wäre doch schon mal einiges, auch ein Signal an die Italiener. Was die Wirtschaft angeht, da würde ich von ihm nicht allzu viel erwarten. Einfach weil die Kompetenz gar noch nicht da ist. Er hat ja so einen unglaublich jungen Trupp, wo ich nicht mehr vorstellen kann, wie die würden wollen, ein Land können feiern. Aber es wäre je nachdem tatsächlich auch das, ein Projekt Italien, wo sich mit einem Vertreter wie der Grillo würde auseinandersetzen, wo der Repräsentant ist quasi von der Zivilgesellschaft, wo sonst in den anderen Parteien nicht vorhanden ist. Und der Grillo vielleicht zusammen mit dem Partito Democratico von Bersani, wer weiss, das wäre vielleicht nicht einmal so schlecht fürs Land, nur es ist ein ziemlich illusorisches Konstrukt, das ich hier jetzt am erzählen bin. Ich glaube, momentan kommt es nicht so weit.
Also das heisst, im Moment müssen die Leute weitersparen und müssen weiter schauen, ob sie überhaupt einen Job bekommen.
Ja, das ist so Politik, was immer für Massnahmen sie würde ergreifen, bis die ergreifen, das geht einfach immer eine Zeit. Das sind die Wunder, die viele Leute erwarten. Das ist verständlich. Die Italiener werden seit 20 Jahren geschunden von den Politikern und seit 20 Jahren geht es mit der Wirtschaft nicht vorwärts. Aber es ist so viel Versäumnis in diesem Land. Da kann kommen, wer will, der wird keine Wunder machen können, weil die Änderungen, die das Land braucht, die gehen. Man muss sie stetig machen, man muss kleine Schritte machen und das geht langsam.
Massimo Agostinis, herzlichen Dank für das Gespräch.
Der Massimo Agostinis, unser Korrespondent zu Rom über Italien am Tag nach dieser Wahl und über die nächste Zeit bis zur nächsten Wahl. Das waren Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous gibt es natürlich auch online zum Hören oder Abladen auf srf.ch/rendezvous. Und was laufend läuft, kommt auf SRF 4 News. Verantwortlich für die Sendung von diesem Dienstag war Mark Livingston. Für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon Daniel Schmidt.